Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an dich.
Stammtisch, Phase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Moin Nico, wie jede Woche gut, heute tatsächlich mal wieder wirklich gut, nachdem du mich ja letzte Woche exposed hast, dass ich das Wochenende unterwegs war, habe ich diesmal ruhiger gemacht, mir geht's wirklich gut, ich bin ausgeschlafen, ich hoffe bei dir ist es genauso.
Ja, doch soweit, ein ruhiges Wochenende gehabt und das ist eher untypisch in den letzten Wochen, hatte aber ein bisschen Zeit mich mit Mucke zu beschäftigen, habe ein bisschen Serien geguckt, habe ein bisschen angefangen mir so noch unveröffentlichtes Material anzuschauen und hat da irgendwie Bock drauf, mal drüber zu sprechen.
Sehr gut.
Dann habe ich gesehen, dass du rein zufällig Gäste eingeladen hast, die genau darüber sprechen können.
So sieht's aus. Wir wollen noch nicht direkt verraten, um was es jetzt geht. Wir kommen erstmal zu unseren Gästen. Gast Nummer 1 ist sowohl Musikerin als auch Schauspielerin, hat Musik mit Artists wie Tim Bensko bis Motrip gemacht und viele andere. Am 10.05., also jetzt in ungefähr 2 Wochen, kommt ihr drittes Album Stereo Noir. Darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen. Und sie spielt in einer neuen Serie mit, die du ja eben schon geteasert hast. Herzlich willkommen im Stammtisch, Larry.
Hi, danke für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Und Gast Nummer 2 haben wir eben schon im Vorgespräch geklärt, sitzt eigentlich gefühlt nur 100 Meter von uns entfernt. Trotzdem treffen wir uns hier im Zoom-Call. Er ist Rapper, er ist Schauspieler.
Ja, aber da muss man ja mal sagen, man weiß ja nie, wo der ganz ist. Ne? Der tobt ja immer in der Weltgeschichte rum.
Er tobt rum, er ist, ich habe es ja gerade gesagt, Rapper, Schauspieler, aber irgendwie noch viel, viel mehr. Eigentlich, glaube ich, kann man Entertainer ganz gut so als Überbegriff fassen. Musikalisch gab es zuletzt Ende Februar mit Spaß, kein Spaß, was von ihm zu hören. Aber auch er ist natürlich Teil dieser neuen, ominösen Serie, zu der wir gleich kommen. Herzlich willkommen, Boos, bei uns im Stammtisch.
Dankeschön. Freue mich, hier zu sein.
Du machst so ein Geheimnis um die Serie, ne? Kannst du ein bisschen was erzählen? Ich bin neugierig.
Ja, ein bisschen kann ich was erzählen. Ich wollte es natürlich machen, bevor wir direkt ins Thema einleiten und ohne das jetzt hier so einfach direkt zu platzieren. Aber es geht um die neue Serie von den Discounter-Machern. Es geht um Player of Ibiza, eine Mockumentary über Reality-TV, Sexismus, Feminismus, fragile Männer-Egos, all das spielt da eine Rolle. Zu sehen ab 10.05., genau wie Larrys Album, in der ARD-Mediathek. Und unsere beiden Gäste spielen Hauptrollen in dieser Serie. Was genau können sie uns, glaube ich, am besten selber noch im Laufe der Folge erzählen?
Und das führt dazu, dass wir mal darüber sprechen müssen, dass das, was in den letzten Jahren immer häufiger aufgekommen ist, offensichtlich eine logische Konsequenz ist. Denn, Janik?
Genau.
Habt ihr beide eine Schauspielausbildung?
Nein. Ich habe keine offizielle Schauspielausbildung. Ich habe aber, seit ich sehr jung bin, halt Theater gespielt und so Kram. Also, aber okay. Ich habe keine vernünftige Schauspielausbildung, im Gegenteil.
Lieb ich, sehr gut. Buse ja sowieso, der hat dir auch die Straße alles beigebracht, ne?
Ja, 100% würde ich so unterstreichen. Aber nicht so dramatisch. Aber ja, ich bin einfach reingegangen. Ich wusste, ich gehe einfach rein.
Reingehen ist das Thema auf jeden Fall beim Schauspielen auch.
100%.
Ja, so sieht's aus. Ja, also wenn man sich die Verbindung mal anguckt, Hip-Hop und Schauspiel, dann hat sich da über die letzten Jahre ja einiges entwickelt. Angefangen hat es meist mit dem Soundtrack, dann ist es irgendwann zu Element der Handlung geworden. Inzwischen ist es halt so, dass MusikerInnen selber vor der Kamera stehen, so genau wie ihr beide. Und über dieses Phänomen sprechen wir in dieser Folge. Wie hat sich das Ganze eigentlich entwickelt? Warum geht man diesen Weg? Warum fährt man zweigleisig? Ist es überhaupt zweigleisig fahren? Gemeinsamkeiten, Unterschiede. Es gibt so viel zu besprechen. All das versuchen wir in diese Folge zu packen. Genau. Kann Hip-Hop eigentlich gut schauspielern, fragen wir uns diese Woche.
Und wenn ihr euch das selber angeguckt, was dabei rausgekommen ist jetzt in der aktuellen Serie, was würdest du sagen? Kann Hip-Hop gut schauspielern?
Ich glaube, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Ich glaube, es gibt Menschen, die vielleicht Hip-Hop machen, die auch gleichzeitig sehr gut schauspielen können. Und es gibt Menschen, die Hip-Hop machen, die das nicht so gut können, aber vielleicht trotzdem machen oder auch nicht machen. Oder die vielleicht bestimmte Rollen spielen, die einfach gut passen zu dem, also die mehr oder weniger sich selber spielen, was ja auch irgendwo seine Relevanz hat. Also ich glaube, man kann das überhaupt nicht verallgemeinern. Aber ich glaube, es gibt viele, wenn man jemand ist, der Entertainer ist und der auf der Bühne steht und so, dann ist, glaube ich, der Schritt nicht so weit zu einer anderen Kunstform. Es gibt ja auch viele Schauspieler, die auch gleichzeitig Musik machen. Deswegen finde ich, das ist gar nicht irgendwie so crazy, dass da Leute, die auch Musik machen, dann auch Bock haben zu spielen.
Ja, würde ich genauso sagen. Same. Also du hast ja auch viele Künstler, die einfach sagen, ey, ich mache Musik und ich fühle etwas, während ich Musik mache. Und nach einer Zeit stehe ich vor der Kamera und kann dasselbe Gefühl, was ich in einem Track reingebracht habe, auf einmal auch vor der Kamera expressen. Das ist auf jeden Fall, liegt sehr nah nebeneinander und es bockt einfach. Also es macht einfach super Spaß. Und denkst dir, hey, kann ich vielleicht auch, wenn ich schreiben kann und meine Gefühle zeigen kann, dann geht das vor der Kamera vielleicht auch. Und dann macht man das halt. Ne?
Voll. Ist irgendwie ein anderer Kanal. Ja. Finde ich, es macht irgendwie was anderes mit mir, aber es ist halt total spannend. So, und viele von uns Künstlern sind ja auch einfach mega neugierig und haben Bock, sich auszudrücken und sind auch irgendwie ein bisschen eine Rampensau. Und das ist einfach ein sehr spannender Beruf, Schauspiel.
100%. Warum man bedenkt,
was,
dass es
was
auch gar
ist denn
nicht,
der Grund, warum ihr jetzt seit. Achso, mach du erstmal.
Naja, wenn man auch bedenkt, ich bin gleich wieder. Ach ja, wenn man auch bedenkt, dass es dann eine andere Arbeit auch ist. Also man ist natürlich im Studio, macht Tracks und schreibt die runter, aber beim Spiel hast du einen Text, den lernst du vor und musst ihn dann spielen, dann stehst du 10 Stunden am Set und manchmal wirst du auch gar nicht eingesetzt und dann stehst du da einfach 5 Stunden und wartest und dann hast du eine kleine Szene oder halt eine große Szene und das ist schon krass, das ist beim Rappen ganz anders, kommst auf die Bühne, machst eine Show, Leute drehen durch, hast direkt Endorphine. Beim Schauspiel gehst du raus, musst warten, hast ein Ergebnis, okay, war cool, war geil, nice, die Ergebnisse kommen auch ein bisschen später oder das
so
das
2 Jahre später halt.
Ja. 2 Jahre später.
Ja, voll. Aber ich finde es total angenehm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Boos. Aber ich finde, bei der Musik ist es so, oder zumindest bei mir so, da macht man halt jeden Job, ne? Du bist irgendwie gleichzeitig, wenn man das mit dem Film vergleicht, du bist Autorin, du bist Regisseurin, du bist, du performst das, du gehst auf die Bühne, du bist Promoterin, du bist Produzentin, du hast alle Jobs. Überall steht dein Name drauf. Und dann machst du aber erstmal kein Geld. Weißt du, also das hängt so alles, weißt du, alles hängt an dir und du bist mehr oder weniger so das Mutterschiff und der Dreh- und Angelpunkt der ganzen des Projektes. Und beim Schauspiel ist es so, du gehst hin und das ist ja ein riesiger kollaborativer Effort. Da sind so viele Leute drin, es gibt so viele Gewerke beim Film. Und du gehst wirklich nur, deine Aufgabe ist wirklich nur dahin zu kommen und deine schauspielerische Leistung zu bringen, die du vorher sicherlich dann lange vorbereitet hast, wo du dich reingearbeitet hast und so weiter. Aber ich finde das so so angenehm und so frei, irgendwie dahin zu gehen und zu wissen, ich bin nur verantwortlich für meine kleine, pisselige Kunst, die ich hier mache. Ich bin nicht, das ganze Universum dreht sich nicht um mich und es ist wirklich einfach nur, ich kann mich total auf die Kunst konzentrieren, kann mich da total drin auslassen und wenn ich fertig bin, dann gehe ich nach Hause.
Ja,
und dann ist da auch nicht so viel Ego drin. Dann machen andere Leute aus dem Film, was der Film ist und ich sehe dann auch das Ergebnis hinterher erst. So ist es irgendwie, ich finde, das ist ein total relaxender Weg, Kunst zu machen, weil es wirklich nur um den Ausdruck geht und nicht um den ganzen Rattenschwanz, der bei Musik noch so mit dranhängt.
Ja.
Was würdet ihr beide sagen? Offen an euch beide gestellt die Frage. Gerade in Bezug auf die Schauspielerei, was ist der Grund, warum ihr jetzt da seid, wo ihr seid? Was hat euch dahin geführt, dass ihr jetzt, bis wir zu besprechen, dass eine Serie kommt, die neben dem, was ihr musikalisch macht, so eine Relevanz hat, dass die Leute euch darüber wahrnehmen? Was hat euch dahin gebracht?
Darf ich? Ja. Also ich würde sagen, ja, darf ich?
Sehr gerne, Boos.
Korrekt. Das brennt gerade, du weißt. Ich würde sagen, warum ich da jetzt stehe, ist einfach aus folgendem oder liegt einfach im folgenden Grund, dass ich einfach nicht aufgehört habe zu hustlen und weiterzumachen. Und man hatte schon immer die Vision von einem selbst, dass man zwischen Kameras und Mikrofon seinen Weg findet und damit auch sein Geld verdient und damit sich auch ein Leben aufbauen kann, was man für sich machen kann, weil man möchte ja auch etwas machen, was im Privaten auch irgendwie Früchte trägt. Und wenn genau das, was Larry gesagt hat, du machst das so lange, vielleicht auf einem Weg oder auf anderen Wegen und manchmal kommt gar nichts rein oder es kam nichts rein und nach einer Zeit merkst du, okay, wenn ich es aber lange mache und immer wieder weitermache, auch wenn ich das Gefühl habe, es drückt manchmal, ja, dann geht's ja eigentlich doch und okay, krass, mein Hustle wird hier doch anerkannt und okay, cool, hier sind Leute, die verstehen deinen Film und dann hast du Selbstbewusstsein und sagst, okay, jetzt ziehe ich einfach komplett durch, jetzt fahre ich den Film so lange, weil es einfach auch irgendwie geil ist und dann trägt es auf einmal Früchte und dann merkst du, okay, jetzt stehe ich da, wo ich wirklich stehen wollte. Wenn der kleine Boost den jetzigen Boost sehen würde, er sagen, okay, Bro, du stehst da wirklich jetzt da am Set einfach. Und deswegen bin ich da.
Verstehe, was du meinst. Bei mir, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich war halt immer sowieso in diesem Kunstding drin. Ich bin so ein bisschen auf Bühnen aufgewachsen und Theater und Musik und habe immer irgendwo gesungen und stand immer auf irgendwelchen Bühnen. Das war für mich gar nicht so ein Ding, wo ich mir jetzt dachte, so, das mache ich, das will ich mal werden. Das ist kind of who I am und was ich immer gemacht habe und dem Weg, den ich immer irgendwie gefolgt bin. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so ein krass bewusstes Ding war. Sicherlich an manchen so Schneidepunkten. Aber dass es irgendwie mit dem Schauspiel kam, mir war immer klar, dass ich das gerne machen möchte. Ich hatte aber vorher gar nicht das Gefühl, dass es den Raum gibt in Deutschland als schwarze Frau irgendwas anderes zu spielen als eine Reinigungskraft im Tatort, wenn wir mal ehrlich sind. Und es war einfach nicht so, es war immer nicht der Raum da. Und dann hat sich aber generell einfach in der Gesellschaft viel verändert. George Floyd, Netflix und bla bla bla, es war alles hat sich geöffnet. Und all of a sudden everybody's looking for a girl who looks like me. Dann war es irgendwie, waren auf einmal die Möglichkeiten da und es waren bestimmte Türen offen und ich hatte dann auf einmal den Raum zu zeigen, dass ich der Sache gewachsen bin. Und dann ist das einfach irgendwie, glaube ich, ganz gut angekommen und ich bin dann so meinem, ich folge immer so dem, was mich bezaubert. Und ich glaube, bei Schauspiel war das dann einfach auch so. Ich mich dann so sehr in die Sache verliebt und habe immer weiter in die Richtung gearbeitet und bin so den Inhalten gefolgt, die mich bezaubern haben, die mich inspirieren, die mich wachsen lassen. So.
Nein. Also ich finde auch so krass, wenn man am Set steht. Oh, sorry.
Ihr seid die, ihr müsst loslegen. Ich mache nur, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eine Frage stellen. Ansonsten könnt ihr beiden hier auch jetzt 20 Minuten miteinander reden. Ich liebe
es. Got you. Ich finde beim Schauspiel auch einfach so krass. Also ich muss dazu noch sagen, ich habe immer gesagt, okay, ich werde auch Schauspiel machen. Und ich finde einfach so krass, dass man immer so, das ist aber so ein personal thing vielleicht, man hat so gedacht, okay, ja, ich bin Schauspieler. Ja, ich mache Schauspiel. Yeah, ich bin's. Und nach einer Zeit merkst du,
ich du, speak for yourself, bro.
So, weißt du, aber es ist so, weißt du, dann bist du halt am Set, I got you, aber dann bist du halt am Set so und merkst, okay, da sind auch 1000 andere Schauspieler und 1000 andere Künstler. Und irgendwann habe ich mich derbe verloren in dem, weißt du, in dem Gedanken, dass ich auch einfach ein Künstler bin und es fährt so, it's all said and done, wir machen hier alle was zusammen. Und das ist irgendwie, das ist auch das, was bei mir immer wieder so mich einfach sticken lässt, dass ich so denke, die Leute checken das und es ist so geil, weil du kommst an einen Ort, alle haben dieselbe Passion und es geht nicht darum, ja, ich habe die Passion und so, sondern alle sind irgendwie, es geht nicht um Main oder Side, sondern alle kreieren was Geiles. Ja, und es ist auch so dieses, der Kameramann ist so wichtig für den Regisseur, der Regisseur braucht den Schauspieler braucht den Text. Weißt du, der Text muss geschrieben werden von irgendwem. Wieso sollst du jetzt so denken?
Die Kostüme, das sind ja richtige Künstler einfach. Das ist so Wahnsinn. Das ist so eine riesen Potpourri an Künstlern. Und jeder bringt seine Expertise mit rein. Das macht einfach so Bock. Und das macht auch die Kunst einfach so frei. Das ist total toll.
100%, ja.
Im besten Fall, best case scenario.
Ja, im besten Fall. Es gibt natürlich
andere
Egos, ne?
Sachen, aber ja. Und auch nicht zu knapp in der Schauspielwelt, so wie in der Musikwelt, ne?
Ego ist ja auch
dein Freund, hilft ja auch.
Ja. Beim Schauspiel schon ein bisschen mehr, ja.
Ja, aber es ist ganz interessant, euch beiden dabei zuzuhören, weil die eigene Musik und den Weg, den ihr als MusikerInnen gegangen seid, der ist ja noch mit gar nicht so groß thematisiert. Meine Theorie ist ja schon die, dass wir in der Vergangenheit auf jeden Fall viele, und das geht heute auch ein bisschen allgemein um Schauspielern, viele Sprünge von der Musikwelt in die Schauspielwelt auch deshalb miterlebt haben, weil die Musik und das, was davor als ein Charakter, als eine Inszenierung stattgefunden hat, Menschen so davon überzeugt hat, wie krass die Menschen da sind in dem, was sie da machen, dass das ein Entry-Point war, weil ihr beide auch gesagt habt, ihr habt keine Schauspielschule und da draußen sind hunderttausende Schauspielschüler, die wahrscheinlich jeden Tag darüber kotzen, dass ihr die Rollen kriegt und nicht sie. Weil ihr aber auf einem anderen Feld sehr viel Vorarbeit geleistet habt. Spürt ihr das im Alltag, dass quasi diese Schule geholfen hat?
Natürlich. Aber ich finde, es ist trotzdem interessant. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bruce. Ich finde es gar nicht so leicht, das zu übersetzen. Ne? Weil in der Musik habe ich einen sehr direkten Draht zu mir selbst. Und kann da sehr klar irgendwie sagen oder zeigen, wer ich bin. Ne? So at my core. Und beim Schauspiel ist es ja ähnlich, das ist ja auch immer irgendwo so die Suche nach der Wahrheit in den Sätzen, die da stehen und dann gucken, wie ist deine Verbindung dazu, wie sage ich diese Line so, dass ich da stehe und nicht lüge. Ja. So. Und das ist irgendwie beim Schauspiel, merkt man schon, obwohl man diese ganze Erfahrung hat und irgendwie weiß, was gewollt ist, ist es trotzdem eine Arbeit, die man nochmal irgendwie neu machen muss, weil das einfach ein anderer Weg ist. Wenn ich alle Lines singen könnte, dann wäre das irgendwie total easy, aber dann würde ich halt auch immer nur mich selber spielen, so.
Ne? 100%.
Man will ja nicht, also ich meine, vielleicht am Anfang hat man so einen Einstieg, weil man vielleicht was darstellt, wie man selber ist oder weil die Leute was in einem sehen und sagen, ah, ich höre das in der Musik raus bei Larry und ich möchte gerne jemand, der irgendwie stark und gleichzeitig zerbrechlich ist und so in den Raum kommt und bla. Aber dann, wenn du natürlich das länger machst, bist du auch so, okay, ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit selber spielen.
Voll, 100%.
Und dann ist es auf jeden Fall so eine andere Stufe zu gucken, okay, how do I find, wo finde ich diese Wahrheit? So, das ist auf jeden Fall ein spannender Prozess, der anders ist als bei der Musik, für mich zumindest.
Kannst du mir noch genau sagen, was du meinst mit Wahrheit? Also, kannst du das nochmal definieren? Welche Wahrheit?
Ja, ich meine zum Beispiel, wenn ich, aber das mag sehr subjektiv sein, also kannst du ja nochmal sagen. Weil für mich ist das, wenn ich schreibe, es muss immer irgendwie eine Wahrheit haben. Deswegen komme ich immer über den Text. Wenn ich nicht weiß, was ich sagen will, dann weiß ich nicht, wie ich das singen will. Also ich bin zum Beispiel nicht jemand, der so Toplines macht und dann den Text darauf macht, weil dann habe ich das Gefühl, ich lüge. Es ist ganz komisch. Ich muss irgendwie so einen persönlichen Weg finden, zu sagen, dass das, was ich sage, genau das ist, was ich meine und was ich sagen will mit dem Gefühl. Das ist mega anstrengend. Ich nerv mich selber so krass. Aber ich kann es einfach so, ich habe sonst nicht das Gefühl, das ist gut. Fans. Und beim Schauspiel ist es ähnlich, weißt du? Wenn ich glaube, man ist wirklich, man kann irgendwie gut darin sein, wenn man einen Weg darin findet, dass du da stehst und nicht lügst.
Basically. Okay, I got you.
Weißt du? Big time. Und dafür musst du halt diesen Ort in dir finden, der related zu allem, was diese Figur ausmacht, durchmacht, weißt du?
Big time. Ja, das ist auf jeden Fall so wahr, weil dann stehst du da manchmal und denkst dir so, Digga, du sagst den Satz, so, fass mich nicht an. Und du merkst so, nee, irgendwas war da gerade nicht.
Und denkst du, warum? Fass mich an!
Du hast diese Emotion gar nicht drin, das jetzt so zu sagen. Und dann sagen die Leute, nee, es war super. Und sagst du, nee, das war richtig, das war trash, ich muss doch mal. Nee, beruhig dich. Ja, ich fühle das.
Ja.
Schon belastend.
Wohingegen aber auch es ganz oft ist, wenn man selber denkt, nee, das war jetzt nix. Und dann aber der Regisseur, die Regisseurin sagt so, nee, das ist perfekt, that's exactly what I need. Das finde ich ist auch interessant, dass man so dolle irgendwie Werk vom Autor oder von der Autorin trennen muss beim Schauspiel, dass man so einen Schritt zurückgeht und dass da jemand anders ist, der so den Überblick hat und sagt so, no, actually, das ist genau, was ich von dir brauche, mach genau das. Obwohl es vielleicht nicht das ist, was du normalerweise machen würdest, aber es ist einfach nicht your call.
Ja, Facts. Und ich finde, das unterscheidet in solchen kleinen Momenten einen Schauspieler, der einfach ein Profi ist und einen Schauspieler, der vielleicht sich selbst inszenieren will. Und weißt du, was ich meine? So, wenn er einfach dann auch wirklich sagen kann, so, klar. Okay, pass auf, ich fühle mich wirklich unwohl damit, aber wenn du sagst, es ist cool so, dann können wir das so machen.
Ja.
So.
Aber es hat auch viel mit Vertrauen zu tun, ne? Du musst dann halt auch einfach jemanden haben, einen Regisseur, der du halt vertraust, deren Vision und Bild du vertraust. Wenn das nicht so ist, dann ist der ganze Job total schwierig, weil du einfach, du bist so sehr verletzbar als Schauspielerin.
Ja.
So, nochmal vielleicht einmal als Frage zusammengeschlossen, auch einen Blick nochmal auf andere Sets und andere Serien, die ihr gesehen habt. Fernab von der Wertung, ob das jetzt auch euer Geschmack war oder wie die Schauspielerleistung war. Aber habt ihr das Gefühl, jetzt auch Teil davon zu sein, dass da so eine wichtige Vermischung stattfindet? Also quasi aus dem, was ungelernte Künstler aus der Hip-Hop-Welt, die in verschiedensten Facetten ja auch sich selber ausdrücken können, das gelernt haben, dass das total wichtig ist, das Schauspieler-Business wieder ein kleines bisschen aufzufrischen und ihm vielleicht eine gewisse Realität zu geben. Ich habe nämlich das Gefühl, ich gehe noch einen hinterher, ich habe nämlich das Gefühl, dass ganz viele der Produktionen in letzter Zeit und vor allen Dingen auch die drei Macher, die jetzt hinter dieser Serie stecken, die genauso auch Discounter gemacht haben, genau das sehen, was sie selber Kinder dieser Kultur ja irgendwie in einer gewissen Form sind und waren, dass dieser Blickwinkel auf das Schauspielbusiness ganz wichtig und ganz erfrischend war für eine ganze Branche.
Boah, das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde, ehrlich gesagt.
Doch.
Ich glaube, auf einer gewissen, es kommt total auf das Format an. Bei Formaten wie unserem jetzt, wo ganz viel improvisiert wird und wo das halt irgendwie Genre ist, da ist es, glaube ich, extrem wichtig, Einfach irgendwie, also Leute haben, die so irgendwie aus der Welt kommen, die sich so, ne? Oder auch bei, also das kommt total auf das Genre an, aber ich glaube nicht, dass generell Menschen, die keine Ausbildung haben oder so, da eine andere Frische reinbringen, weil das ist schon kein einfacher Job und das ist schon irgendwie extrem anspruchsvoll und diese ganzen Leute, die das wirklich gelernt haben und da am Start sind, das ist schon bei den meisten, das ist ein ganz anderes Level an Schauspiel. Oft als jetzt zum Beispiel bei Leuten, die jetzt hauptsächlich sich selber spielen. Also nicht, dass das nicht, dass ich das vermischen kann. Ne? Es gibt auch ganz viele Autodidakten. Es gibt ja auch nicht alle krassen Schauspieler, die jetzt nur das machen. Und Schauspielerinnen sind alle zur Schauspielschule gegangen. Das ist auch Quatsch. Aber ich weiß, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde es glaube ich nicht so weit gehen zu sagen, dass durch Musiker oder Hip-Hop-Künstler, die in die Schauspielwelt reinkommen, dass dadurch eine wichtige Vermischung stattfindet. Das weiß ich nicht. Ich glaube, dadurch gibt es einfach mehr so geile Genre-Serien und Filme und so, die einfach authentischer wirken. Aber ob das jetzt generell fürs Schauspiel, Film, Business da.
Ja, also ich ahne, was du meinst, wenn du sagst, so, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Punkt ist, der jetzt Schauspiel so nach vorne gebracht hat, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr viel Einfluss hat und reingebracht hat und auch so Sachen verändert hat. Also, wenn du auf einmal so einen Ice Cube neben so einem Kevin Hart siehst, was natürlich überhaupt gar keine Actor in dem Sinne sind, aber auf einmal so diese Central Intelligence, oder war das mit The Rock, ich weiß nicht, aber Ice Cube und Kevin Hart, und Ice Cube, ehemaliger Rapper, weiß ja natürlich von hier diese NWA, und Kevin Hart, stehen auf einmal nebeneinander, machen ihren Film und der geht voll ab und die machen nochmal 2-3 Teile, ist auf jeden Fall ein Film, der hat funktioniert und sowas hast du dann auf jeden Fall derbe oft gehabt, wo auf einmal auch Rapper, was ich auch cool fand, dass Artists, die dann rappen, oder von woanders kommt, trotzdem akzeptiert werden können, wenn sie nach einer Zeit wirklich diesen Schauspielerstempel haben wollen. Das dauert ja auch immer noch mal ein bisschen, bevor du als Rapper oder als,
sag ich mal, Pro-Rapper. Vor allem in Deutschland ist das, glaube ich, richtig ein Ding.
Ja und nein. Also ja und nein. Also wenn ich mir zum Beispiel so Nemo angucke, der jetzt gerade bei Crooks mitspielt, ist auch eine fette Serie gewesen. Und Netflix produziert eine Serie, hat eine Rolle gespielt. Er hat schon jetzt nicht jemanden gespielt, der jetzt komplett anders war, aber er hat schon jemanden gespielt. So, und er hat auch gespielt. Und dann denkst du dir auch schon so, okay, cool, das hast du so in Deutschland so großen Stil eigentlich noch nie gehabt.
Ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich meine, es gab ja bei 4 Blocks, das war, glaube ich, auch damals die erste Rolle von Wesel, oder? Ich weiß nicht, ob der vorher solche Sachen gemacht hat. Und aber es ist ja trotzdem was anderes, ob man jetzt, wenn man auf deinen Amerika-Vergleich gibt, wer war das? Kevin Hart und Ice Cube? Haben natürlich coole Filme gemacht, aber das ist natürlich was anderes, einen Ice Cube neben einen Christian Bale zu stellen. Oder einen Daniel Day-Lewis oder so. Das sind ja, also, es ist ja dann immer sehr Genre, weißt du? Was nicht heißt, dass das irgendwie schlecht ist, aber es gibt natürlich auch Leute, wie so ein Donald Glover, bei dem ich mir vorstellen kann, der kann alles spielen, so, weil er einfach krass ist auf allen
Ebenen. Guck mal, an ihn habe ich zum Beispiel gerade gedacht. Er hat diese Serie gemacht, Atlanta, 2016 hat er die gedroppt, die habe ich jetzt vor kurzem geguckt. Digga, die ist so krass und er ist halt ein Rapper. Und
das neue Mr. und Mrs. Smith ist auch voll krass, der hat noch ganz viele andere Sachen gemacht und geschrieben. Und der ist Wahnsinn.
Zum Beispiel, weißt du so, der Typ ist einfach Wahnsinn. Und das so würde ich auch an die Sache rangehen. Dass wenn
einfach Wahnsinn bist, sein, ne?
Nein.
Das ist auch mein Approach.
Das sowieso, aber kontrolliert. Aber wenn du dann merkst, so, okay, ich bin einfach gut in dem, was ich mache, dann ist es ja eigentlich egal, was Leute davon halten. Wenn ich einfach krass bin in dem, was ich mache, wenn ich dann glaube, ich mache Musik und jetzt mache ich auch noch eine Serie, die ist überkrass, Digga, dann ist das so. Weißt du, was ich meine?
So
sehe ich das.
Aber deswegen meine ich ja, das ist so schwer zu pauschalisieren, weil es gibt Leute, die sind halt einfach so Ausnahmekünstler, dass die in mehreren Bereichen einfach irgendwie total thriven. Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Auswirkungen hat auf insbesondere das Hip-Hop-Business, aufs Film-Business. Ich würde eher das größer fassen und sagen, dass generell im Film es sich in den letzten Jahren so ergeben hat, dass ganz oft Laien gecastet werden, was man bei sowas wie Euphoria sieht oder so, dass einfach Film so ein bisschen mehr, dass der Realismus, der in Film reingebracht wird oder reingebracht wurde jetzt in der letzten Zeit durch halt so Streetcastings, durch Leute, die aus einem ganz anderen Umfeld kommen oder nicht unbedingt Berufsschauspieler sind, dass dadurch nochmal eine ganz neue Ecke geschaffen wurde im Film. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass nur Hip-Hop das beeinflusst hat, sondern generell einfach dieser krasse irgendwie Realismus von so Charaktern, die irgendwie gerade so, der so gefragt ist gerade.
Facts, also das würde ich wollte gerade noch, sorry Nico, ich wollte gerade noch mal reinköschen, aber ich war so, okay, mit dem Charakter, das ist nämlich genau das Ding. Du hast irgendwann in Amerika zum Beispiel auch Rapper oder kann dann überall Rapper, die auch einfach nach einer Zeit Charakter geworden sind, wo man dann einfach zum Beispiel sagt, ey, ist eine richtig geile Szene, lass doch immer jetzt irgend so einen Smoker reinhauen, irgend so einen Smoker reinhauen, der so richtig fette Ketten hat, Goldbrille, oh ja, Snoop Dogg. Und dann hast du auf einmal einen Auftritt von einem Rapper in einem Film und das ist dann halt Snoop Dogg und das ist dann auf einmal so Pop-Culture. Oh, okay, cool, das ist ein geiler Moment. Also, den hast du halt auch viel. Und dann hast du halt den Charakter und der Charakter kann dann auch vielleicht noch in der Zukunft dann Schauspieler werden, richtig krasser.
Und das ist, glaube ich, das, was ich auch am Ende damit meinte, war den Impuls haben, damit sich Dinge und vielleicht bestimmte Beströmungen oder Ideen da drin verändern, ist das eine. Dem tatsächlichen Handwerk Schauspielerei nicht zu erzählen, dass nur weil jetzt ein Straßenrapper X von der Seite kommt, damit das ganze Berufsfeld damit auf links gedreht wird, ist, denke ich, auch klar. Trotzdem merkt man euch aber auch an, wie sehr ihr dafür brennt. Man sieht jetzt auch in der aktuellen Serie, wie ihr da quasi jetzt auch eine Rolle spielt, die immer in der öffentlichen Wahrnehmung auch immer größer und immer intensiver wird. Wie war denn eigentlich die Arbeit jetzt an diesem konkreten Projekt zum Beispiel? Weil das ist dann ja auch nicht Home-Turf gewesen, so im klassischen Sinne.
Ich fand es sehr lustig. Also ich fand es auch sehr anstrengend, weil dadurch, dass das ein Format ist, in dem ganz viel improvisiert wird und es werden halt so Eckpunkte festgelegt oder in etwa, wo eine Szene hingehen soll. Aber vieles ist offen und man bringt viel von sich selbst mit rein und von seiner eigenen Interpretation der Figur. Und dadurch muss man irgendwie sehr wach sein die ganze Zeit, ne? Weil man ganz viel reagiert auf die anderen und wieder zurück und wieder ganz, also so, man hat so ganz viel Output und Input und wir haben ganz viel gelacht, aber dann gleichzeitig muss es in einem bestimmten Rahmen passieren. Dann waren wir so viele Leute und es war schon anstrengend, fand ich. Aber ich glaube, also ich hatte selten so viel Spaß an einem Set. Ich habe so viel gelacht.
Facts. 100%. Ja, ich kann immer nur alles unterstreichen, was sie sagt, weil das ist einfach so. Also sie sagt ja alles, was ich auch erfahren habe. Wir haben es zusammen, 12 Tage, ja, 13 zusammen Tage gemacht. Zusammen. Weißt du, wir haben es ja zusammen gemacht. Das ist so 1:1 genau so, ja. Was soll man sagen? Also ich liebe dieses Impro-Ding. Das liegt mir, würde ich sagen. Ich habe immer Stories gemacht, da habe ich eh immer Quatsch gemacht so. Und das lag einfach ein bisschen auf der Hand, aber es ist halt trotzdem Arbeit so. Und genau wie sie sagt, ich finde spannend halt diese Momente, wo du halt irgendwie lachst, aber trotzdem immer noch performen musst. Und das Allerschlimmste, was ich finde, ist eigentlich, wenn eine Szene richtig lustig ist und jemand anfängt zu lachen. Ich weiß, es ist lustig, wir wissen alle, es ist lustig, aber du darfst nicht lachen, weil der Zuschauer soll lachen, Mann. Deswegen stehen wir hier, Digga, du darfst nicht lachen.
Ja, das stimmt. Weißt du noch diese Szene vorm Auto, als wir alle vor dem Auto standen und Arman hat immer jedes Mal dieses, wie viel? Irgendwas war da.
Wovon sprechen wir?
Ey, das haben wir, ich glaube, weiß nicht, wie oft wir das gedreht haben, weil jedes Mal einer einfach durchgedreht ist.
Nehmt uns noch, ich hab ja die Serie schon so ganz kurz angeteasert, aber nehmt uns gerne beide nochmal genau mit eure Rollen. Larry, du bist ja als Amelie zu sehen, Boost, du bist als Marvin zu sehen. Wer genau seid ihr und was treibt ihr in dieser Serie? Ohne zu viel zu verraten, das Ganze kommt ja noch, ne, aber.
Ja, also ich bin Marvin, ich mach Para, weißt du, Frauen stehen auf mich. Ich bin jetzt bei diesem Playoff Ibiza Haus so und mal schauen, was da abgeht, ne? Ich bin gespannt. Chicks, bisschen Party und so. Vielleicht wollen die meine Tracks hören. Und da sind aber so ein paar Leute, die wollen auf uns aufpassen und wollen Challenges machen. Ich verstehe gar nicht, was da abgeht, Digga.
Boah, ich hab direkt den Marvin Flashback. Ich hab direkt an den Song gedacht. Ich würde es nicht sagen.
Lach mich.
Ich spiele Amelie. Amelie ist eine sehr ambitionierte Regisseurin. Die ist seit 9 Staffeln Regisseurin bei Player of Ibiza, aber sie denkt eigentlich, möchte sie Kunst machen und Arthouse. Und ist jetzt in der 10. Staffel, ist ihr Chef Arne. Er möchte gerne den Feminismus ein bisschen kommerzialisieren. Ich glaube, in der heutigen Welt nennt man das Pinkwashing. Und möchte gerne eine Feminismus-Edition machen dieser extrem sexistischen Serie Player auf Ibiza, wo 5 Klischee-Männer, die Amelie natürlich auch genau nach ihrem Klischee castet, eigentlich darum kämpfen, hinterher Geld zu bekommen und eine Queen mit ganz sehr männlichen Aufgaben. Jetzt soll es aber darum gehen, wer wird in 5 Tagen Feminist? Das ist quasi der Twist jetzt an der Serie, von dem die Jungs aber nicht so wirklich was wissen, weil Amelie noch nicht so genau weiß, wie die das finden. Und sie betreibt da im professionellen Stil Gaslighting.
Ja, man, diese Amelie ist schon komisch, ja.
Die ist auf jeden Fall eine ambivalente Figur.
Aber die erste Szene ist so insane. Immer wenn ich mir das angucke und die erste Szene kommt, das ist so eine insane. Also da ist es auch schon hochkonzentriert, worum es da geht. Weißt du, was ich meine?
Ja,
so das Bild,
ja, ja.
Du und Arne so in dem Moment, wie er das so dir, weißt du? Und du sagst,
ja, voll.
ist schon alles sehr so okay.
Das ist echt wirklich so lustig geworden, muss ich wirklich sagen. Ich bin echt kein Fan von Trash-TV oder sowas, aber dadurch, dass es halt dieses Mockumentary-Ding ist und es halt so satirisch ist, ist das, man erwischt sich an so vielen Ecken. Es macht einfach Spaß, einfach nur drüber zu lachen, ohne dass man dieses leichte Schamgefühl hat von, ich guck gerade Reality-TV, weil man guckt ja eigentlich kein Reality-TV, sondern was Reality-TV verarscht, das ist so ein trojanisches Pferd.
Ja.
Ja, ja, aber ich finde, das ist so eine gut gemachte Reality-Show. Weißt du, es ist irgendwie anders.
Auf jeden Fall.
Safe. Ich habe auch in die ersten zwei oder drei Folgen, glaube ich, schon mal reingeguckt. Mir gefällt es auf jeden Fall auch sehr gut. Ich finde es immer sehr schön, das war bei den Discountern auch schon so. Es sind, finde ich, immer sehr schöne so Alltagsbeobachtungen, denn so ein bisschen überspitzt dargestellt, wo man dann, wenn man die Serie guckt, sich so denkt, ja, habe ich schon noch mal gesehen, aber es ist echt witzig. Echt sehr, sehr witzig.
Ja.
Korrekt,
ja,
man.
Jetzt hast du ja, ich weiß gar nicht, Bruce, bei dir gerade, ich weiß nicht, Musik, ob da jetzt ein aktuelles Album noch mit am Start ist, aber Larry, bei dir ist es ja konkret, ne? Du hast ja jetzt parallel dazu quasi einen Release.
Parallel dazu, ja.
Wie viel Energie frisst die Schauspielerei der tatsächlichen Künstler, Musiker in Seele raus, damit man am Ende auch noch vielleicht gut Musik machen kann, der Grund, warum man einfach irgendwann angetreten ist?
Ja, viel. Also irgendwie hat sich das bei mir in den letzten Jahren so ergeben, dass ich eigentlich nur gedreht habe, so die letzten 3-4 Jahre. Und es ist wahnsinnig schwer, neben dem Schauspiel was anderes zu machen, wenn man in einem Projekt ist, weil das halt einfach so, man ist in so einem Tunnel und das ist auch so irgendwie so anstrengend und erfordert so viel von einem. Du stehst da irgendwie 12 Stunden an diesem Set und wirst da komplett drin aufgesogen. Das ist nicht so wirklich was, wo du nebenbei noch was anderes machen kannst. Deswegen hat es echt lange gedauert, jetzt bis mein Album fertig war, weil ich irgendwie in meinem Kopf hatte, ich will das machen und ich habe irgendwie die Songs und ich habe die Richtung und es war einfach keine Energie dafür da. Und jetzt im letzten Jahr habe ich dann mehr oder weniger beides gemacht und habe halt dieses Album fertig gemacht, habe aber die Serie gedreht und noch 2 Kinofilme und habe irgendwie gleichzeitig so das, also bis jetzt, wenn es rauskommt. Das Album kommt ja am selben Tag raus wie die Serie. Ey, danach mache ich 3 Kreuze, Digga. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich brauch so krass Urlaub. Ich bin echt so Viertel vor Burnout seit 4 Monaten.
Und Buß, also warum kommt kein Album von dir nächste Woche?
Ich hatte ja gerade gedroppt. Vor 2-3 Monaten.
Ja, aber ihr kommt ja Release-Termin, Serie, Promo.
Aber das ist
nutzen.
Zufall. Bei mir ist es Zufall. Vollgas.
Ach so, warum? Ach so, weil das Album, ich hatte ein bisschen anders gedacht. So, ich hatte gedacht, okay, droppst dein Album einfach, dann kommt die Serie raus und sagen die Leute, oh, wer ist das? Den kenne ich gar nicht. Macht der Musik? Ja, ist gerade ein Album rausgekommen. Ja, okay, cool. So, das macht ja auf jeden Fall, so habe ich gedacht, ne? Und jetzt droppe ich auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Jetzt droppe ich in 2-3 Monaten, glaube ich, mal wieder eine Single. So, weil ich Bock habe.
Ich finde es auch ganz geil, dass es bei mir so geklappt hat durch Zufall. Ich habe wirklich das nicht so geplant.
Ja, das ist auch super nice. Also ich verstehe die Frage komplett. Es ist doch super, smart. Ist doch super cool.
Ich finde das richtig cool. Aber es ist auch sehr anstrengend, das gleichzeitig zu machen. Jetzt mit den Release vorbereiten und die Singles kommen raus und Videos drehen und irgendwie Release-Konzert und das alles planen. Und ich drehe gleichzeitig noch eine andere Serie gerade in Krakau. Das heißt, das ist einfach so wirklich viel auf einmal. Aber es ist auch irgendwie geil, dass dann alles kommt. Ich habe nur keinen Raum, das so zu genießen und zu erleben.
Ja, der Urlaub ist sehr wichtig, ich fühle das. Also ich fühle auch komplett, was du alles gesagt hast. Also wenn du 2 Wochen oder 3 Wochen in ein Projekt eingespannt bist, man ist ja motiviert, man will viel arbeiten, aber dann merkst du, okay, ich war jetzt 10 Stunden am Set, 12 Stunden, ich gehe jetzt einfach schlafen, morgen versuche ich mal was zu schreiben. Nee, 15 Uhr hast du Dreh, du bist schon...
Ja, oder Monate, ne? Das läuft ja auch über Monate.
Aber Booster, das ist ja einfach, ihr habt beide auch so ein bisschen Thema mitgebracht, die beide recht abstrakt sind und deins passt jetzt ehrlicherweise ganz schön an der Situation. Liebe und Beruf. Wie schaffst du es, die Grenze und immer wieder neu zu setzen oder dich auf das eine oder das andere zu konzentrieren?
Also kannst du mir die Grenze, was für eine Grenze genau? Was meinst du?
Gibt es eine Grenze zwischen Liebe und Beruf?
Ja.
Es gibt eine Grenze eigentlich.
Wieso ist jetzt hier auf einmal mein Handykamera aus? Also, ja und nein. Also, ich finde, wenn du jetzt diese ganz normale Frage stellst, sollte man seine Liebe im Beruf zeigen, wenn du jetzt in der Öffentlichkeit bist? Da soll jeder sein Ding machen, wenn ihr eure Beziehung zeigen wollt oder sowas zum Beispiel. Das ist so, okay, hat Vor- und Nachteile. Eher Nachteile, finde ich, wenn ich mir das mal angucke woanders. Das kannst du schon in
Ruhe für dich privat. Aber wenn ihr es richtig durchziehen wollt, geht in die Formate.
Digga, weißt du, dann mach richtig. Dann mach richtig und dann gönn dir so. Und dann, aber ich finde, Liebe ist sowieso etwas, was man nie, also es ist ein bisschen cheesy, aber es ist schon auf jeden Fall etwas, was man nie so verlieren sollte. Zu sich selbst, zu dem, was man macht. Auch hinterfragen, deswegen meinte ich ja vorhin so. Es gibt manchmal natürlich Tage, wo du so denkst, boah, ich mach gerade voll viel und es ist ein bisschen anstrengend, was mache ich eigentlich? Aber wenn du dann einfach merkst, was du damals wolltest und wenn du es jetzt machst, dass es ja eigentlich auch nur Liebe ist. Und Leidenschaft ist ja auch eigentlich nur, ist ja auch, du hast Schmerz manchmal bei dem, weil es Leidenschaft mäßig nach dem, aber du liebst es trotzdem und es ist genau deins. Und diese Liebe kannst du halt auch auf Freunde übertragen, auf dich selbst und die Liebe zu deiner Musik oder zu deinem Schauspiel und auch auf Situationen, die vielleicht für dich selber, die dich jahrelang verfolgt haben, wo du dann aber sagst, ey, weißt du was, du wusstest es zu dem Zeitpunkt nicht besser, alles gut, mach dir keinen Stress. Und an solchen Tagen, wo du dann ausgeglichen bist, dann kannst du auch einmal viel geiler Kunst machen. So. Und das sind so Momente, wo ich denke, okay, wenn ich zum Beispiel bei der Songauswahl, früher habe ich immer Songs gemacht, so einfach gedroppt, einfach gerappt, einfach gemacht, hat auch irgendwie geklappt, ist auch irgendwie cool. Aber wenn du dir wirklich Zeit nimmst und deinen Song liebst und irgendwie machst, dann ist da einfach, ist auch egal, wie der performt, ist scheißegal, er ist einfach geiler und er ist sustainable, er ist besser. Und genauso wie auch beim Film, wenn du eine Szene richtig liebst, Bro, du gehst auf, das ist richtig nice. Und du machst genau das, was du machen sollst. Und das kann ich am besten, wenn ich mit mir zufrieden bin. So, und deswegen finde ich Liebe und Beruf sehr wichtig.
Und ist das Ding nicht auch ein bisschen anknüpfend an, was du gesagt hast? Dass ich finde, es ist irgendwie so ein bisschen auch dasselbe, dass gerade bei uns und in diesen künstlerischen Berufen, dass irgendwie deine Liebe ist ja auch irgendwie dein Beruf, ne? Also unabhängig von irgendwie so einer romantischen Liebe, sondern dass man auch so, ich habe das Gefühl, ich habe mit der Kunst irgendwie so eine Art Liebesbeziehung, die manchmal gut ist, manchmal schlecht ist und manchmal hasse ich's und manchmal ist es toxisch und manchmal gibt's mir Kraft und manchmal lockt's mich aus. Es ist irgendwie, es nimmt halt so einen riesen Teil an, teilweise schon, so einen riesen Raum in meinem Leben, dass für eine andere Art von Liebe oft gar nicht mehr genug Platz ist, ob es jetzt romantisch ist oder auch mit Freunden, die zu kurz kommen. Also weißt du, was ich meine?
Ich check genau, welchen du meinst.
Ja. Es ist dann so intensiv, also auch irgendwie, ja, ich merke das auch bei anderen Künstlern, was ich schön finde, dass einen das so verbindet, auch Leute, die so ganz anders sind oder anders arbeiten. Ich war letzte Woche oder vorletzte Woche mit, kann ich es jetzt schon sagen, ist der auf dem Album? Egal, ich war letzte Woche mit Kalim im Studio, weil wir einen Track von meinem Album fertig gemacht haben. Und es war so spannend, weil er ist wirklich so jemand, den ich einfach voll lieb hab. Man, ich feiere den so sehr einfach, den Typen, so menschlich und seiner ganzen Art. Der hat so einen guten Vibe. Und der ist aber ganz anders als ich, ne? Und geht ganz anders an Musik ran und macht was ganz anderes. Aber da war so crazy Liebe im Raum einfach. Und wir haben uns da so gefunden irgendwo, weißt du? Obwohl ich von einem ganz anderen Engel komme, als er beim Musik machen. Und es war aber einfach so krank Liebe im Raum, weil alle, die da waren, einfach Liebe haben für das, was sie machen. Und das verbindet dann wieder so total. Und ich weiß nicht, in welchem anderen Beruf du das noch hast, dass es wirklich so eine Art von Liebe ist, die halt einfach schon wie ein Teil deiner Identität ist. Ich glaube, deswegen nehmen wir uns auch alle da, passiert es auch, dass wir uns da so übernehmen, weil es halt einfach, weißt du, nicht was ist, was man abschalten kann.
Das ist eine ganz interessante Gedankenpunkt, mit dem ich mein ganzes Leben lang schon konfrontiert werde. Bei dem Pensum, das ich abspule mit meinen Formaten, mit meinen Reisen, mit allem drum und dran, was ich in meinem Leben mache. Jeder, egal ob nah oder fern von mir, immer nicht nachvollziehen kann, wie ich das, es kommt einfach mal die Frage, wie ich das schaffe. Und ich kann es genau aus den Gründen, die euch hier, und das ist wunderschön, euch dabei zuzuhören, die Passion, die euch aus euch raussprüht, das ist ja das Gleiche bei mir. So, in meinem
Fall.
Der Grund, warum ich das mache, der Grund, warum diese Welt, die ich mir gebaut habe, warum wir hier sitzen, warum wir das alles machen, das ist ja die gleiche Liebe zur Passion, Liebe zum Beruf, die dazu führt, dass du diesen extra Schritt gehst, der schon manchmal ganz schön anstrengend ist und ich auch manchmal auch ganz glücklich bin, weil ich einfach nur mal die Decke starren kann oder so.
Ey, aber, Wahnsinn.
Aber du machst weiter.
Ja. Weil total.
Ist auf jeden Fall so, dass ich so manchmal merke, okay, manchmal hat man sich auch über seinen Beruf definiert und war sehr diese Person, die man in der Öffentlichkeit irgendwie dargestellt hat. Aber manchmal war ich so, okay, du kannst auch mal offline sein. So für mich selber einfach sagen, ich lasse das Universum jetzt von da mal jetzt, ich habe jetzt viel reingedrückt und ich lasse das Universum jetzt mal eine Woche vielleicht oder zweimal einfach mal gleiten und denk gar nicht darüber nach, ob ich jetzt gerade irgendwas richtig mache oder so. Und das sind manchmal so kleine Momente, die sorgen dann dafür, dass man das dann auch wieder genießen kann. Aber wenn du zu lange in diesem Modus bist, dann kommst du halt in so eine Comfortzone.
Ja, ja, total.
Du musst da halt immer wieder raus.
Naja, aber du kommst doch in so ein Hamsterrad. Findest du Comfortzone? Ja. Ich finde, ich bin einfach in so einem fucking Hamsterrad, wo ich ständig mich nach vorne bewege. Ich komme gar nicht, ich kriege gar kein Tempo aus mir selber raus. Weil ich auf so vielen Ebenen die ganze Zeit funktioniere und mit meinem Arsch auf so vielen Hochzeiten tanze, dass es halt wirklich schwer ist. Manchmal, wenn ich mal einen Tag frei habe, ich brauche irgendwie 5 Tage, um überhaupt zu bremsen, bis ich mal irgendwie entspannen kann. Weil das irgendwie alles so, weißt du? Weil das irgendwie alles so läuft. Und was mir auch irgendwie dazu, worüber ich mir oft Gedanken mache, ist dann so, dass halt diese Sache, ne, diese Kunst oder diese Liebe, die man dafür hat, wenn das halt dann wirklich auch so ein Job ist oder wird, sodass es einen wirklich schon so stresst. Frage mich halt manchmal, verliert das halt manchmal so diese Funktion von, dass es einen gleichzeitig auch irgendwie therapiert und wieder auflädt und so, weißt du?
Voll.
Weil einfach aber diese ganzen anderen Sachen mit reinkommen.
Voll, aber weißt du, was ich immer fühle? Ich fühle den 100%. Du bist so, okay. Aber dann, at this point, wo du schon, du schon so denkst, oh, das stresst gerade voll, dann hast du es geowned. Weißt du, was ich meine? Du hast es so geowned, dass es sogar ein bisschen lästig ist, so, weißt du, kurz in dem Moment, weil du so denkst, oh, ich muss so viel machen. Aber das ist, finde ich, so ein Spot, das ist eigentlich ein Sweet Spot, weil jetzt kannst du's. Jetzt bist du Master in dem, was du drin. Wenn es dich nervt, dann.
Aber es ist natürlich auch teilweise dann einfach zu viel, ne? Weil man dann einfach, also ich bin teilweise an Punkten, wo ich merke, ich kann nicht mehr das genießen, was ich mache. Ich kann nicht genießen, dass ich jetzt irgendwie ein Release habe und mich darüber freuen. Ich habe dann eine Freundin, die mich anruft und sagt, boah, Larry, geil, heute kommt der Track raus, freu dich, was machst du heute und so. Und ich denke mir so, Digga, ich bin seit 4 Stunden in Calls und mach das, dann muss ich noch diesen Videodreh organisieren, dann gehe ich dahin, dann muss ich noch Text lernen. So durchgetaktet, dass ich eigentlich diese ganzen tollen Sachen, die ich mache, auf die ich die ganze Zeit arbeite, dass ich das gar nicht mehr so richtig genießen kann. Und setz mich dann eine Stunde ans Klavier und mach einfach nur das und merk, wie glücklich mich das macht. Und denk dann manchmal, boah, wo ist bei den ganzen Dingen, die ich mache, die mit der Kunst zu tun haben, Raum für die Kunst.
Und boah, und dann Überleitung des Todes zu deinem eigenen Thema, ne? Kann Kunst uns dann eigentlich retten?
Ich glaube schon. Ich glaube, also für mich ist es gerade so extrem so, weil wir auch generell irgendwie, oder also ne, meine subjektive Meinung und sicherlich auch sehr privilegierte Sichtweise, aber von wo ich stehe, ist es so anstrengend geworden, Mensch zu sein und Frau zu sein. Und es ist alles, die Welt ist so laut, egal wo ich hingucke, ne, egal mit wem ich rede, ob das irgendwie politisch ist, ob das socially ist, ob das Social Media, will ich gar nicht drüber anfangen, wie übertrieben krass mich das überfordert und abfuckt. Und es ist irgendwie, ich merke wirklich, dass nur so ein Rückbesinnen auf so eine gewisse Art von Beauty, die ich in der Kunst finde, oder eine gewisse Art von Liebe, auch über die wir gerade gesprochen haben schon bei Boost-Thema, dass das Einzige ist, was mir überhaupt so den Raum gibt, zu so einem Kern zurückzukehren, der irgendwie fertig werden kann, was Menschsein heutzutage heißt. Der mir irgendwie Raum gibt, so sehr nach innen schauen zu können, dass ich mich auch abgrenzen kann von Dingen, dass ich trotzdem irgendwie Liebe und Empathie zeigen kann, dass ich Dinge reinlassen kann und schultern kann bis zu einem gewissen Punkt. So, weißt du, also ich meine, wir haben das in der Pandemie auch gemerkt, ne? Leute haben auf einmal wieder wahnsinnig viel Filme geguckt, wahnsinnig viel Musik gehört. Es ging wieder total viel um Kunst. Also ich glaube, wenn die Kacke echt am Dampfen ist, dann brauchen wir was unser Gehirn so resettet. Und ich glaube, Kunst ist da auf jeden Fall die Art von Eskapismus, die konstruktiv ist im Vergleich zu Alkohol und Drogen und so, was halt dann immer wieder, was einen rausschmeißt am anderen Ende und man ist wieder eine Stufe tiefer. Deswegen würde ich sagen, ja, die Frage ist nur auch so ein bisschen, wenn die Kunst uns retten kann, kann sie dann auch anfangen, sich selbst zu retten?
Boah, ja, schon das nächste größere Fass auf jeden Fall aufgemacht.
Ich glaube, das ist ein Fass.
Im Zweifel ja vielleicht auch ein bisschen Aufgabe der Gesellschaft. Und
ja,
das haben wir in der Hip-Hop-Szene ja selber auch immer wieder in Epochen miterlebt, dass die Communities dafür gesorgt haben, ihre Künstler, an denen sie nah waren, also die Kunst, die sie berührt hat, aus genau den Gründen, die du eben gerade beschrieben hast, mit zu supporten, Schrägstrich, oder damit zu retten, damit sie weiterhin existieren können. Mhm. Und ich glaube, das ist so, je näher du an der Kunst bist und je näher du an den Künstlern und Künstlerinnen bist, die das machen, desto einfacher fällt es dir, das irgendwie das auch zu tun. Das institutionelle Helfen ist, glaube ich, etwas, was auf ewig ein Problem sein wird, weil Kunst immer das Erste ist, was du links und rechts wegstreichst. Trotzdem bin ich genau bei dem, was du sagst, Larry. Ich glaube, jeder hat von uns das. Das ist einfach Kunst, in welcher Form auch immer, audiovisuell, haptisch, sie dir ein Gefühl von Wärme geben kann, das man nicht beschreiben kann.
Ja, total. Und ich glaube wirklich, 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 dass wir das brauchen. Wir brauchen gerade, um diese Welt schultern zu können, die uns umgibt und die immer komplexer wird und sich immer komplexer anfühlt, zumindest auf jeder Ebene, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch zwischenmenschlich. Da brauchen wir, glaube ich, total diesen Raum, den Kunst geben kann, ne? So ein bisschen Ruhe, ein bisschen Inspiration, Freiheit für die Gedanken. Das ist, glaube ich, wichtiger denn je, damit wir überhaupt diese ganze Empathie, die wir brauchen und den wachen Kopf haben, den wir heutzutage brauchen als Menschen. So, sonst ist das echt, sonst kollabieren wir da alle. Also nicht umsonst rennen alle nur noch zum Yoga und meditieren und zur Therapie und so. Wir sind alle auf der Suche nach ein bisschen Peace of Mind. So. Und ich glaube, Kunst kann das leisten und sollte das auch leisten.
Ja, ja, ist eine, also ich finde es eine verdammt schwierige Frage, so, ne, von was rettet mich die Kunst? Von was soll mich die Kunst retten? Von wem kommt
von
die
dir
Kunst?
Selbst.
Ich mach, cool, deswegen so ist so, die Kunst kommt von mir, ich rette mich selbst, die Kunst rettet mich. Ja, ich rette mich selbst, also, es wird mich keiner retten, ich muss mich selber retten,
aber die Kunst ist auf jeden Fall. Ja, aber nicht nur deine Kunst, sondern generell Kunst, weißt du? Also nicht nur du selber mit deinem Kunst machen,
okay, ich dachte, die Frage
aber das verstehe ich auch. Das ist für mich auch auf jeden Fall therapeutisch. Aber auch generell, was Kunst so für eine Funktion hat noch heutzutage für uns, weißt du? Ich glaube, das wird immer...
Also ich glaube, man kann sich da entscheiden. Also ich fand, glaube ich, diesen Kunst... Was hast du gerade nochmal gesagt, Nico? Ich glaube, du hast das über das Geschäft darüber geredet oder so. Oder verstehe ich das falsch? Habe ich es falsch verstanden?
Ja, dass die Community dafür sorgt, dass quasi Kunst gerettet werden kann, weil eben die Supporter dafür sorgen, dass du deine Sachen weitermachen kannst. Das ist etwas, was in der Vergangenheit Hip-Hop schon ein paar Mal gezeigt hat. Auch in den größten musikalischen Industrielöchern waren es als allererstes die Hip-Hop-Künstler, die wieder nach oben geschwommen sind, weil sie es geschafft haben, diese enge Nähe zu ihren Fans hinzubekommen, die dafür gesorgt haben, dass ihre Kunst weiterleben kann.
Ja, voll. 100%. Also im Großen und Ganzen, die Kunst rettet Menschen. Es gibt Leute, die schreiben einem, ich habe deine Songs gehört, aber das kennt jeder Künstler, kriegst eine Nachricht, dieser Song, der hat mich richtig berührt. Das letzte Jahr hat er mich getragen, vielen, vielen Dank. Und du kennst diese Person nicht und du bist so, okay, crazy. So, war das gerade echt? So, und dann denkst du, diesen Song fand ich persönlich noch nicht mal gut. So, das ist, aber klar, 100% rettet Kunst. Kunst rettet, rettet
total, Kunst. Total.
Ich hoffe einfach sehr, dass ihr auch weiter genau da bleibt und da dran bleibt, was ihr da macht. Und das ehrlicherweise auf beiden Ebenen, denn auch die Kunst, die ihr da vor Kameras gerade vollbringt, kann Leute berühren und sie näher bringen. In dem Fall vielleicht sehr viel Humor und aus der kann dafür sorgen, dass du Menschen irgendwie hilfst.
Ja, lachen.
Ja,
lachen ist sowieso das.
Lachen ist gut.
Ja, aber ich habe zum Beispiel auch so eine Nummer, die... mich, und das habe ich in verschiedensten Formaten schon 100-mal erzählt, es ist der Song Nichts nutzt von den massiven Tönen vom 1996er Album Kopfnicker, performt von Vasi, liebe Grüße, der mich damals durch meine Ausbildung gebracht hat. Ohne den hätte ich ihn geschmissen. Das weiß ich bis heute.
Was war denn auf dem Album noch drauf? Was war der Hit auf dem Album?
Das ist das erste, das ganze Album ist ein Hit.
Dann sag mal irgendeinen anderen Song noch. Ich muss das mal kurz einordnen. Von meiner Timeline.
Ja, je nachdem, welchen du da hast. Es ist, warte mal, Jurassic Park ist damit drauf. Ich glaube, es ist vor den großen Hits. Ich guck mal ganz kurz, damit ich ja selber ein bisschen auf dem Schlauch stehe.
Sorry, I didn't want to put you on the spot. Ich dachte, du hast es da vor dir liegen.
Easy, easy. Aber die sind alle davor. Das war, also die großen Hits kommen, so Schoß der Kolchose ist damit drauf, das ist großer Posse-Track, damals 1996 auch
schon. Genau, den meine ich. Ich bin aus dem Schoß der Kolchose. Nee, das war Max.
Aber?
Das war, ja.
Aber es ist das erste Album und es ist nirgendwo zu kriegen. Das zweite Album kriegst du überall, auch in Streaming-Diensten. Da könnt ihr reinhören und ist unser Klassik der Woche, denn das hat Geburtstag.
Wie alt wird es?
Es hatte Geburtstag, 20. um genauer zu sein. Mhm. 25, am 19.04.1999 ist Wahnsinn. Überfall von den massiven Tönen erschienen. Du hast es gesagt, das zweite Studioalbum, unter anderem mit Afrop und Max Herre als Features drauf, damals auf Platz 6 gechartet und auf jeden Fall von der Kritik sehr krass gelobt. Es passt einfach alles, die Instrumentals, Reime und die Gäste. So hat damals laut.de über das Album geschrieben. Die Hitsingle ist ganz klar
Chartbreaker. Laut.de war positiv.
Ja, wenn man sich jetzt die Streaming-Zahlen anguckt, Chartbreaker, die Hitsingle auf jeden Fall. Ja, massive Töne, Überfall, unser Klassiker. Ich weiß nicht, Nico, du hast auf jeden Fall eine deutlich größere Liebe für die Band als ich, glaube ich. Oder?
Ja, weil man ja auch ehrlicherweise man muss beschreiben, dass das Album 99 ist das zweite Album der ersten Ära dieser Band, noch mit Vasi als Teil der vierköpfigen Crew, ist nach dem, und das gilt für ganz viele Menschen, die damals damit groß geworden sind, nach dem Instant Classic Kopfnicker, das zweite Album, das die ersten Charterfolge wirklich gefeiert hat. Eben Chartbreaker, Nie ohne sie, das sind so zwei Nummern. Für mich war...
Nie ohne sie, ohne sie will ich nicht sein. Immer zu sein, dann genau lebe ich allein, nie ohne sie. Oh!
Ja, ganz Stuttgarter Hügelset war sehr stolz auf die Jungs. Unterschied meine Nummer, weil das die Hip-Hop-Nummer von dem Album gewesen ist. Und danach bricht es aber auch auseinander. Danach war sie nicht mehr Teil, die massiven Töne werden, ich formuliere es mal so, noch ein kleines bisschen kommerzieller in einer Zeit, in der der Hip-Hop auch das erste Mal sehr kommerziell sein wollte und auch bestimmt nach genau diesen Hits gesucht hat, die massiven Töne im Nachgang dann auch noch geliefert haben. Hier ging es schon los und damit ist es schon noch so ein bisschen so ein Instant Classic, der es aber halt noch in die Streamingdienste geschafft hat, weil hier mehr Sample Clearing stattgefunden hat als beim Vorgänger. Habt ihr irgendeine Beziehung zu den massiven Tönen, so für euch ganz persönlich?
Keine Ahnung. Ich fand Nie ohne sie toll, jetzt wo du sagst, aber ich hätte jetzt im Nachgang gar nicht sagen können, dass es ein Song von den massiven Tönen war.
Ja, lustig.
Aber es war auf jeden Fall eine Zeit, zu der ich noch mehr Hip-Hop gehört habe. So Dynamite Deluxe und massive Töne, das ist die Zeit, ne? Da hatte Hip-Hop noch eine schiefe Cappy auf.
Ja, genau.
Ja.
Schiefe Cappy auf, das waren die guten alten Zeiten, da konntest du dann noch... da wusstest du noch genau, was du kriegst, wenn du das Splash-Line-Up durchliest.
Bei mir ist es so, dass ich die Töne, glaube ich, so ein bisschen vorbelastet gehört habe, weil das erste Mal, dass ich sie so richtig mitbekommen habe, war bei Cruisen, so die Single Video damals irgendwie auf MTV oder so gesehen. Und irgendwie fand ich das ganz cool, aber das, was du halt gerade beschrieben hast, Nico, dass sie denn ja schon von ein paar Seiten echt irgendwie auf den Sack bekommen haben, von wegen zu kommerziell und hier und da, hat mich dann irgendwie so ein bisschen das Ganze nicht so richtig objektiv hören lassen. Und dann war ich direkt auch so, irgendwie so cool sind die eigentlich auch gar nicht. Und hab mir den Kram, der vorher dann rausgekommen ist, irgendwie auch in der Zeit dann gar nicht angehört, weil ich musikalisch woanders unterwegs war. Und dann irgendwie diesen Zeitpunkt verpasst, das Ganze mal so richtig neutral aufzuarbeiten. Und deswegen sind die massiven Töne bei mir immer so, die sind so da irgendwie, aber ich glaube, ich schätze sie gar nicht so richtig wert, wie man es vielleicht machen sollte für Überfall, für Kopfnicker. Ja.
Aber das hast du schon schön reflektiert, finde ich.
Immerhin, ein
Anfang. Dein Problem mit den massiven Tönen.
Problem in Anführungsstrichen, ja.
Stark. Ich kenne nur den Song tatsächlich, gerade wo du meintest, wenn wir cruisen, dachte ich, nochmal, als ich klein war, habe ich den immer gehört, aber ich wusste nicht, was massive Töne ist.
Ja.
Und was ich auch immer so krass finde, ist immer so diese Diskussion mit kommerziell oder nicht. Ich denke mir manchmal immer so, guck mal, es gibt Artists, die machen einfach Kunst und die machen das genau, wie sie es wollen und kriegen das, was sie machen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ey, ich mach das. 5 Jahre später sagen, ich werde jetzt kommerziell. Und dann kommen immer so, jetzt, also nicht du, aber so, jetzt feiere ich das nicht mehr. Und ich frage mich immer so, wie kann man einen Artist haten, der einfach größer wird oder besser wird oder sich in sich, sein Ding macht.
Die Antwort darauf ist einfach, dass das Ding 25 Jahre alt ist.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist ja kommerziell sein. Ja, ich finde es aber auch ganz cool, da habe ich auch gerade dran gedacht, als ihr darüber geredet habt. Ich finde ganz cool, dass Hip-Hop jetzt auch kommerziell sein darf. Das macht voll Spaß. Das war aber halt so eine Zeit, da war das so komplett verkopft halt noch, ne?
100%. So, ich finde diese Diskussion im Allgemeinen, ich verstehe mal nicht, warum über Künstler, weil das ist ja das Schöne. Es gibt Kunst, die ist einfach so crazy, wo du denkst, boah, das ist so ass, was ist das? Aber auf der anderen Seite denke ich mir, okay, anscheinend ist das sein Spirit. Ich kann ihn nicht jetzt dafür, okay, und dann funktioniert dieser Spirit. Wieso?
Ich finde auch, jeder sollte einfach machen. Auch immer diese Erwartungen, dass ja, Leute dann immer so erwarten, du musst es so machen und du bist da kommerziell. Ich denke mir so, es geht dich einen Scheiß an, ich mach was ich will. Ich
mach meine Musik. Digga,
bist du meine Mutter oder was?
Was ist mit dir? Ja. Was ist denn da los?
Ja, wenn dir das nicht gefällt, ist voll in Ordnung, aber jetzt, ja. Oh, Larry ist jetzt so geworden oder ja, ich, aber egal wer. Das ist dann so, ganz ehrlich, soll ich die ganze Zeit gleich bleiben? Was ist das denn für eine langweilige Scheiße? Natürlich verändere ich mich. Die ganze Zeit. Hoffentlich klingt jedes meiner Alben komplett anders. Ja.
Wieso bist du nicht noch so wie vor 7 Jahren? Bro, ich verändere mich.
Mach mal wie früher, bitte.
Ja, voll. Massive Töne. Shovi war in den massiven Tönen, ne?
Richtig, Shovi, Schuh für DJ 5. Ton, Vasilicious.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal auf einer Party mit einer Freundin war, super duper Hacke, und dann haben wir Shovi getroffen und wir sind da irgendwie rumgestolpert und haben die Leute angepöbelt, und dann hat meine Freundin den ganzen Abend versucht, Shovi einzureden, dass er halt nicht von den massiven Tönen, sondern von Fantastischen Vier ist. Und Shovi immer so, nein, ich bin nicht von den Fantastischen Vier, und sie immer so, jetzt hör doch auf, du bist doch von den Fantastischen, ich kenne dich doch, erzähl mir doch keine Scheiße hier. Und das war den ganzen, boah, ich habe mich bepisst vor Lachen, und ich habe das natürlich auch nicht aufgeklärt die ganze Zeit, und das war wirklich lustig. Ich finde das immer noch witzig, wir lachen da immer noch drüber, wenn ich Shovi treffe.
Stark. Uh-huh. Aber auf jeden Fall zwei Bands, die in diesen Ende der 90er mit den Kommerzialisierungsvorwürfen schon auch immer ein bisschen zu kämpfen hatten.
Die Kommerzialisierungsvorwürfe.
Lass mir meine Überleitung, macht sie nicht kaputt.
Sorry. Me too und dann direkt Kommerzialisierungsvorwürfe.
Ja, genau, Zitat. Weil in der Zeit halt es noch eine ganz andere Diskussion um Musik natürlich in dieser Form gegeben hat. Wenn du nicht real in dem gewesen bist, was du gemacht hast, sondern wenn du musikale Schritte gemacht hast, die du machen sollen.
Oh ja.
Wo Geld verdienst, bist du nicht mehr real.
Genau, wo wir bei deinem Classic sind, denn die waren, Larry, denn die waren und sind, glaube ich, eine komplette Diskografie über von jedem Vorwurf erhaben gewesen, obwohl sie, glaube ich, ziemlich weit damit gekommen sind.
Wahnsinn. Oh mein Gott, krasseste Band der Welt. Ich habe mein Album, was ich mitgebracht habe. Soll ich das jetzt introducen?
Das ist es.
Das ist der Moment. Ist Dummy von Portishead. Und Portishead ist für mich, ist meine absolute Lieblingsband und mein absolutes Lieblingsalbum of all times, auf allen Ebenen. Und es, glaube ich, gibt kein Album, was mich inhaltlich und musikalisch, was die Produktion angeht, was den Sound angeht, was die Lyrics und die Haltung der Sängerin angeht, so inspiriert hat und so geflasht hat, wie dieses Album. Und immer noch, also als ich es zum ersten Mal gehört habe, und ich habe es jetzt gerade beim Duschen gehört, und es hat mich wieder genauso geflasht. Also es ist einfach immer noch, finde ich, eins der besten Alben, was jemals rausgekommen ist. Das ist so gut gealtert, und man hört immer noch heute auf, also ich versuche immer noch auf, glaube ich, jedem Song, den ich mache, irgendwie ein bisschen zu klingen wie Portishead. So. Und es ist einfach für mich, es ist ganz, ganz, ganz großes Kino, finde ich.
Das Ding ist von 94, für Leute, die damals auch schon zu jung gewesen sind oder noch nicht geboren gewesen sind. Was soll man sich anhören? Was ist der Einstieg? Welcher Song, welche ein, zwei Songs sind es, die man hören sollte von diesem Album?
Also für mich ist es Glory Box, weil ich ja auch generell einfach so eine Hang habe zu allem, was so ein bisschen nach Quentin Tarantino und James Bond klingt. Mhm. Aber auf dem Album sind bestimmt 5, 6 Songs, die auch Inspiration, also man hört einfach, wie viele Künstler sich davon inspirieren haben lassen. Und auch, dass es so klingt wie eine, dass das Album halt so eine Welt aufmacht. Ne? Du wirst total reingezogen, und das macht direkt ganz viele Bilder und so eine Welt auf. Also Glory Box, das kennen bestimmt auch viele. Dann Rhodes, auch ziemlich geil. Wandering Star. Ich würde sagen Glorybox, but I like sexy shit. Also je nachdem, was man mag. Das ist so ein Album, was du von Anfang bis Ende hörst. Ich bin ein Fan von Album hören. Hört euch einfach das verfickte Album an, anstatt so einen Track rauszuziehen. So, es hat doch einen Grund, warum man das so gemacht hat.
Period. Boos, kann man denn bei dir und deinem Classic also auch quasi das Album durchhören, oder sollte man nur den letzten Song auf Dauerschleife hören, weil er halt der ist, der aus dieser Dekade gekommen ist, an dem niemand vorbeigekommen ist?
Also meins ist 2016 rausgekommen, Jeffrey von Young Thug, das Album, wo er mit so einem Kleid drauf ist. Und das ist einfach mein persönliches Favorite, weil die Story zu dem Album einfach so krass ist. Also mein bester Freund Jerome hat mir das gezeigt, und dann meinte ich, okay, krank, Young Thug, cool, durchgehört, habe jeden Song gefeiert, also Riri, Swiss Beats, Wyclef John. Er hat die Tracks dann auch immer nach Künstlern benannt, das fand ich auch geil, hat davor auch noch keinen Artist gemacht und die damit so auch, so, denen auch Props gegeben, einfach einen Track Riri nennen, weil jeder weiß, das ist Rihanna, so.
Und fand die Person auch cool. Da drauf dann?
Nee, nee.
Ah, okay.
Einfach nur so, auch einfach okay. Ein Song, Wyclef John, einfach so. Geil. Da hat er bestimmt 911 von ihm gehört damals, safe. Und dann dachte ich so, okay, krass. Und dann irgendwie 8 Monate später, das jetzt so, war ein Traum von uns, wollten wir nach L.A. So, und dann sind wir nach L.A. geflogen zu viert. Und dann sagt Jerome auf einmal mitten im Auto, ey Jungs, ich habe Karten für Young Thug-Konzert. Und ich sag so, ne, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Er sagt, doch. Er sagt, zu welchem Album denn? Ja, macht Jeffrey-Tour. Aber ich so, ja, okay, Bro, okay, das wird das krankeste Konzert überhaupt. Und dann sind wir wieder zu viert hingefahren. Es hat nur 32 Euro gekostet. Young Thug, weißt du, hatte 21 Savage als Vorband. Ich ahnte ihn nicht. Ich ahnte nur, I'm just standing on my ex, bitch. Und das habe ich einfach mitgesungen und so. Oh, yo, wir haben gechillt. Du konntest halt alles Mögliche machen. In Amerika war halt zu der Zeit, ne, alles erlaubt so. Also ich bin jetzt auch nicht durchgedreht, ne? Aber ihr wisst ja, diese Konzerte so. Und ey, das war einfach so krank. Das war so, dass ich konnte jeden Song mitsingen. Das muss man ja auch erstmal können, auf ein Konzert gehen und jeden Song mitsingen. Das kannst du nicht bei jedem Konzert.
Das ist so gut, Mann.
Weißt du, das war einfach nur krank. Da war ich, okay, das ist auf jeden Fall All-Time-Favorite-Album. Safe.
Schön.
Das hat mich mies getragen.
Ja, krass. Das ist eine schöne Geschichte. Und damit auch ehrlicherweise 2 schöne Classics, die wir hier euch da draußen mit ans Herz legen wollen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, alle drei, aber vielleicht dann auch trotzdem so ein bisschen anregen, nochmal reinzuhören. Das gleiche gilt für unsere Playlist, dass wenn unsere Gäste zum Beispiel neue Mucke machen und Singles raushauen, dann finden sie da statt. Denn Yannick, es ist quasi deine Aufgabe dafür zu sorgen, dass jeden Freitag Thank Backspin It's Friday gefüllt wird.
Mhm. Ja, im Großen und Ganzen hast du recht. Du musst ja sagen, seit Neuestem ist ja wieder die komplette Redaktion dafür zuständig. Aber du hast natürlich recht. Am Ende laufen die Fäden bei mir zusammen. So kann man es, glaube ich, sagen. Dementsprechend habe ich mir auch diese Woche wieder 3 Songs rausgepickt. Diesmal gar nicht mal so mit großem Konzept. Ich habe einfach gehört und das, was ich für gut befunden habe, habe ich mir ausgesucht. Dementsprechend bunt ist die Mischung diese Woche bei mir. Los geht's mit Cossard und Marvin Gagnoa. Larry, jetzt brauche ich vielleicht ein bisschen französisch Support von dir. Point Noir heißt der Song. Ist es halbwegs richtig?
Was?
Ja, halbwegs richtig ausgesprochen, glaube ich. P-O-I-N-T-E. Point. Sagt man das so? Naja, wir lassen es mal so stehen. Hört es in unserer Playlist nach. Cossard heißt der gute Mann. Es ist auf jeden Fall für BoomBap-LiebhaberInnen da draußen. Die beiden sind als Hood-Reporter unterwegs und der Tag geht erst um Mitternacht los und es werden die typischen Geschichten der Nacht erzählt, aber auf eine sehr schöne Art und Weise, wie ich finde, geht mir auf jeden Fall sehr gut ins Ohr. Song Nummer 2 ist dann OG Peso und Pashanim mit der Single Überleben. Das ist gleichzeitig der Titel vom Postmortem-Debütalbum von OG Peso. Deswegen habe ich mir den hier so ein bisschen rausgepickt. Der Gute ist ja leider schon vor längerer Zeit verstorben, in relativ jungen Jahren. Und Familie, Team im Hintergrund, wer auch immer genau, führt ja seitdem quasi seine Arbeit fort. Und jetzt ist dementsprechend das Debütalbum erschienen. Den Track Überleben finde ich auch sehr, sehr nice. Aber es ist quasi eher der Stellvertreter für dieses Projekt hier an dieser Stelle. Und mein dritter Song ist Happy Pilgrim und Jakepot mit Sexualisiert mich, produziert von eben diesem Jakepot und auf ihrem neuen Album Nest zu finden. Und es geht, wie es der Titel irgendwie schon nahelegt, um problematische Aussagen in Bezug auf Geschlecht, Rollenbilder und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein Track mit wichtiger Message, den man sich einfach mal in Ruhe anhören sollte und vielleicht einfach mal zu Herzen nehmen sollte.
Okay.
Schön gesehen, auf jeden Fall. Lustigerweise, den dritten habe ich nicht gehört, also weil bin ich in der Playlist gekommen, als ich durchgehört habe. Das ist nämlich auch ein Hinweis dafür, wie lang diese Playlist ist. Und weil ich in den letzten Wochen immer, als ich auswählen musste, immer zu spät war und du mir meine Songs weggenommen hast, bevor ich dann rankomme, war ich diesmal so schnell und habe so Vollgas gegeben, hätte aber auch die
0:30 Songs abgegeben.
Ja, 0:30 Songs abgegeben. Hätte auch die beiden anderen auf jeden Fall gepickt. Bei mir ist es auch eine Mischung, die ein bisschen ehrlicherweise so auch mit vielleicht der Vielfalt dieser Playlist zu tun hat. Zum einen Anzu. Levin Liam Feature, schöner Song. Und einfach so Wünsche heißt er.
Oh, ich liebe den.
Melancholische Nummer. Ich mag Anzu, das passt super zusammen.
Ist auch voll.
Ja, ich formuliere es mal so aus meinem Blick, ich habe das Gefühl, das wird auch immer besser. Und das macht Spaß, aber zu gucken. Mhm.
Und er hat so eine geile Stimme. Der hat so eine gute Stimme.
Hundertprozentig. Und das ist so eine Art und Weise, wie ich richtig Bock darauf habe, mich darauf freue, wie Deutschrap in den nächsten Jahren, vielleicht sogar die nächste Dekade klingen kann. Da freue ich mich insgesamt sehr drauf. Gibt es viele andere Beispiele dafür. Das sind auf jeden Fall ein paar Vertreter dessen. Dann gibt es eine Nummer, die ich eigentlich genommen habe, weil es einfach nur auch der Ehre gebührt. Max Herre und Joy Denalani bringen zusammen ein Album raus. 25 Jahre gemeinsame Geschichte. Alles Liebe heißt die Nummer. Das ist etwas für Menschen, die diesen beiden Menschen auch schon 25 Jahre folgen. Mhm. Und genau deshalb sollte man einfach mal reinhören, weil es ist einfach Pflicht, die beiden für das zu respektieren, was sie für diese Kultur, für diese Szene, für diese Musikszene getan haben. Und der dritte ist ein Re-Release. Und es gibt einen anderen Song, den ihr in die Playlist getan habt, weil da wahrscheinlich sein größter Hit gelandet ist. Ich wollte aber einen anderen nehmen und habe mich über deine Regeln, Yannick, hinweggesetzt.
Du bist auch Chef.
Ja, Haftbefehl. Block Platin hieß das Album, auf dem Index gelandet, konnte so nicht mehr veröffentlicht werden. Mhm. Platin Block ist der Re-Release des Ganzen.
Geil.
Ist jetzt wieder auf Streamingdiensten zur Verfügung, weil natürlich auch Songs angepasst wurden. Einer wurde nicht angepasst und ich behaupte, das ist der größte Song, den er je herausgebracht hat. Und ich war damals blessed, dass ich beim Videodreh mit dabei sein durfte. Mann im Spiegel von Haftbefehl.
Oh.
Hört ihn an und von 2016 auch, ne? Ich glaube, ist das gewesen. Hört diese Nummer und guckt euch, und das ist bei aller Wertschätzung so gemeint, guckt euch an, wie es in den Jahren drumherum und bis heute um Haftbefehl als Künstler, aber auch als Mensch, als Person bestellt ist. Das ist, da erzählt das schon. Und im Prinzip hättest du nur genau hinhören müssen. Und deswegen ist es für mich die größte Nummer von ihm. Bei allem Lauten drumherum. Hier wird nur ein Piano gespielt und nichts anderes. Das sind meine drei Nummern.
Mhm. Nico.
Guter Mix.
Sehr gute Auswahl.
Hast du gerade gebellt, Boos?
Ja, ich habe ihn, weißt du, Props gegeben, weil er hat diesen Track wirklich sehr gut beschrieben. Und wenn ich ein Künstler wäre und jemand redet so über meinen Track, dann würde ich mich freuen.
Stimmt.
Ich mag sehr, wie ihr beide über euer Schaffen sprecht. Und deswegen ist es in meinen Augen wirklich eine hervorragende Folge gewesen. Zwischen diesen Welten, zwischen Schauspielerei und Musik. Und deshalb Larry und Boos, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr, Dankeschön. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Es war sehr nett mit euch.
Hat Spaß gemacht.
Das können wir nur zurückgeben. Es hat viel Spaß gemacht. Eine Serie solltet ihr euch angucken, ne? Wenn ihr Bock habt, ein bisschen zu lachen. Player of Ibiza kommt, wenn ihr das hier hört, so in 10 Tagen raus. Das Album von Larry kommt, The Boos, der ist überall. Ein Tausendsasser in allen Gassen. Und im Zweifel hier um die Ecke bei mir. Ne? Ich sehe dich oft hier rumlaufen. Da freue ich mich
immer. Ich sehe dich auch. Ja.
Aber ich sage nicht hallo.
Aber ich sag nicht hallo. Das ist Hamburg. Nee, ich sehe dich auch. Aber ich sag, das ist Hamburg, Digga.
Ich habe mich verbessert. Ich bin nicht mehr so.
Alle sagen das.
Ey, mach's mit Stammtisch. Danke.
Nice. Bis nächste Woche. Fürs schöne Gespräch.
Tschüss.
Schönen Tag euch noch. Tschüss.
So.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Sitz auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphrasen.
Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.